Sie hören KDZ im Dialog. Den Podcast des KDZ, Zentrum für Verwaltungsforschung. Wir bieten Einblicke und Hintergründe in die öffentliche Verwaltung und versuchen sie Ihnen verständlich und spannend zu erklären.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge KDZ im Dialog. Schön, dass Sie wieder dabei sind oder vielleicht auch ganz neu zu uns stoßen. Ich bin Siegfried Fritz und heute wird's futuristisch. Ich spreche heute nämlich mit Peter Biegelbauer über Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. Wird diese dadurch vielleicht schon bald nicht nur smarter, sondern auch noch effizienter? Ist es wirklich so wie in Science-Fiction-Filmen oder bleibt's doch eher bürokratisch? Und ist das Ganze fair, ethisch und vor allem menschlich? Das alles klären wir in den nächsten 30 Minuten. Los geht's, Herr Biegelbauer. Bevor wir tiefer in den Inhalt einsteigen, darf ich Sie bitten, sich und Ihren Zugang zu künstlicher Intelligenz unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Mein Name ist Peter Biegelbauer. Ich bin der Leiter des AIT AI Ethics Labs und arbeite im Austrian Institute of Technology. Das ist die größte außeruniversitäre angewandte Forschungsinstitution in Österreich. Ja, und wie kommen wir zum Thema KI? Naja, auf der einen Seite bei uns am AIT gibt es schon recht lang KI-Forschung. Das heißt, KI in verschiedenster Form wird bei uns entwickelt, schon seit längerer Zeit. Und es ist naheliegend gewesen vor einigen Jahren, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wie soll künstliche Intelligenz entwickelt werden auf eine Art und Weise, dass was dabei rauskommt, für die Gesellschaft vorteilhaft ist und nicht notwendigerweise nur für einige Besitzer von Plattformökonomien weit weg in anderen Ländern. Eine der wesentlichen Fragen, die wir uns in dem Zusammenhang stellen, ist die Frage, ob künstliche Intelligenz in unserem europäischen Zusammenhang sozusagen als vorteilhaft gelten kann. Wir haben in Europa schon einen Diskurs, der schon längere Zeit andauert zum Thema künstliche Intelligenz. Und als dessen letztes Produkt im August 2024 der AI Act entstanden ist. Wir stehen in Europa verpflichtet, einem bestimmten Wertekanon. Das ist nicht auf der ganzen Welt exakt gleich. Da geht es bei uns sehr stark um die Themen Privatheit, Fairness, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Nachvollziehbarkeit. Also Themen, die wir auch aus der Debatte um die Verwaltung kennen. Das sind lauter Tugenden, die die Verwaltung hat, auch wirklich nicht nur haben soll, sondern auch wirklich tatsächlich hat. Insofern trifft sich's auch ganz gut, dass eine unserer wesentlichsten Zielgruppen im Ethics Lab tatsächlich auch die öffentliche Verwaltung ist, weil wir uns gedacht haben, wenn du irgendwo diese Vorstellungen, diese europäischen Wertevorstellungen gut reinbringen kannst in eine Gesellschaft und auch in eine Wirtschaft, dann ist die Verwaltung wahrscheinlich ein guter Ansatzpunkt.
Danke für die einleitenden Worte. Ich möchte aber noch ein bisschen auf eine ganz einfache Ebene zurückkehren. Jeder kennt das Stichwort KI, künstliche Intelligenz. Aber wovon sprechen wir denn da eigentlich? Was ist denn das? Was kann sich der Laie darunter vorstellen?
Das ist eine ebenso gute wie kompliziert zu beantwortende Frage, weil es sehr viele Antworten darauf gibt. Ich habe eine sehr breite Antwort darauf. Meine Antwort wäre, das ist eine Technologie, die den Menschen nachahmt, seine kognitiven Fähigkeiten nachahmt und Dinge auch tatsächlich übernimmt, die bis vor kurzem nur der Mensch konnte, die nicht automatisierbar waren und durch Maschinen lösbar waren. Und dann gibt's halt verschiedene Gruppen von Anwendungen und von Tools und Systemen, die man unterscheiden kann, so die herkömmliche sozusagen, von wo es herkommt. Vor 15 Jahren insbesondere, als die Computerleistung groß genug war, so ein Big Data Anwendungen, wo du große Mengen von Daten, zum Beispiel in der Finanzverwaltung, Zollverwaltung, überprüft hast und versucht hast, Muster zu erkennen, zum Beispiel bei der Verfolgung von Steuersündern und Aufspüren von Steuersündern. Sehr erfolgreich übrigens. Dann gibt's jene Gruppe von Anwendungen, die man vielleicht betiteln könnte unter so etwas wie algorithmische Entscheidungsfindungsunterstützung. Es ist ein langes Wort. Im Deutschen geht das gut. Die Werte werden immer länger und immer komplizierter. Was dahinter steht, ist letztendlich, dass du unterstützt wirst in deinen Tätigkeiten und letztendlich aber selber die Entscheidung treffen musst. Das ist auch besonders in der Verwaltung ein ganz wichtiges Stichwort, denke ich. Nie soll die Maschine irgendwelche Entscheidungen treffen. Das muss immer der Mensch machen. Der hat auch die letzte Verantwortung. Die Maschine kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und der letzte Abkömmling von dieser Gruppe von Technologien eigentlich ist die generative KI, seit dem November 2022 auch für die Öffentlichkeit gut zugänglich. Das erste Modell und recht bekannt und noch immer der Marktführer sozusagen ist ChatGPT, jener Chatbot von OpenAI, der aufgrund der Verarbeitung von mittlerweile schon deutlich über 3/4 des bekannten Internets, also des öffentlich zugänglichen Internets, auf statistischen Auswertungen beruhende Zusammenhänge zwischen Wörtern und Sätzen herstellt und Antworten gibt, die zum Teil wirklich verblüffend sind und Fähigkeiten hat, die wirklich verblüffend sind, die im Tieferen auch Computerwissenschaftler lustigerweise nicht erklären können. Die sagen immer, das sind emergente Phänomene. Und das heißt nichts anderes, wie wir wissen nicht genau, von wo es kommt, aber wir wissen, es funktioniert, wir beobachten es. Und da gibt es einfach fast wöchentliche Fortschritte, insbesondere in diesem Bereich, wo wir dann staunend nachvollziehen können, was da alles gerade passiert und ganz tolle Sachen passieren auch.
Ein Stichwort ist mir jetzt besonders hängen geblieben. Steuersünder finden mit künstlicher Intelligenz. Braucht die öffentliche Verwaltung dafür künstliche Intelligenz? Oder gibt es noch andere Anwendungsbeispiele? Oder warum braucht die öffentliche Verwaltung die künstliche Intelligenz oder braucht sie sie gar nicht?
Also wenn wir die Möglichkeit hätten, in der öffentlichen Verwaltung ganz viele Leute anzustellen und niemand würde mehr in der Privatwirtschaft arbeiten, sondern alle nur mehr öffentlich ist, könnte im Prinzip, jetzt theoretisch gesprochen, weil natürlich weiß jeder, dass das nicht möglich ist und auch nicht wünschenswert ist jetzt irgendwie, wenn die Verwaltung nur mehr sich selbst verwalten würde. Im Prinzip können wir Menschen alles selber machen, was KI auch kann. Mhm. Es ist nur so, dass es eine Reihe von Anwendungen gibt, wenn die Datenwerte sehr groß werden, dann brauchst du einfach sehr viel Person Power sozusagen, um manche Aufgaben zu bewältigen. Und mit KI geht das wesentlich einfacher, effizienter, schneller. Du musst auch nicht Leute durchquälen durch ganz dicke, fette, ausgedruckte Wälzer und die Leute versuchen, Zusammenhänge herzustellen und zu schauen, ob Quersummen oder ob das Vorhandensein von bestimmten Ziffern über bestimmten Verteilungen darauf hinweist, dass ein Steuersünder kreativ war oder eben nicht genug kreativ war. Und die Maschine macht das in Bruchteilen von Sekunden und legt dir eine Liste vor, eine Shortlist und sagt dem Beamten oder der Beamtin, folgende Vorschläge hätte ich für dich, wer da geschummelt haben könnte. Das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten für die Leute auch im Steuerbereich dann noch.
An dem Beispiel gleich direkt aufgehängt, ist da nicht auch eine Gefahr damit verbunden? Kann da nicht jemand dann aufs Radar kommen, obwohl der die sich eigentlich gar nichts vorzuwerfen hat?
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich das Credo schlechthin, generell für KI Anwendungen, aber insbesondere denke ich für die öffentliche Verwaltung, weil da kann halt besonders viel schief gehen im Hinblick auf die Vertrauenswerte, die tollen, die die Verwaltung hat, auch bei uns in Österreich. Ist nicht überall so, bei uns in Österreich ist das Gott sei Dank so. Wenn der Mensch nicht diese Letztverantwortung, von der ich vorher gesprochen habe, wahrnimmt und immer überprüft, was die Maschine ausspuckt und vorschlägt, dann ist Feuer am Dach, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass irgendwann irgendwie was passiert. Also es gibt eine Reihe von geglückten Anwendungen von KI und es gibt auch eine Reihe von Unglücken von KI, die wirklich ganz, ganz ins Grausige gehen. Also bis dorthin, dass sich in den Niederlanden, wo man überprüft hat, die Kindergeldauszahlungen in den 2010er Jahren und da einfach tausende von Leuten identifiziert wurden, die offensichtlich laut dem automatisierten System geschummelt haben. Und man später draufgekommen ist, die haben gar nicht geschummelt. Das ist insofern sehr grausig gewesen, dass von Leuten die Kinder zum Teil weggenommen worden sind in letzter Konsequenz. Es hat ganz viele finanzielle Nachzahlungen gegeben. Es hat einige Selbstmorde gegeben, weil die Leute einfach verzweifelt waren und nicht beweisen konnten, na, wir haben das zurechtbezogen. Ihr beschuldigt uns zu Unrecht. Das waren zum Teil Migranten, die sich nicht so gut ausdrücken konnten. Und es ist letztendlich sogar eine Regierung drüber gestürzt. Und in Australien ist ein sehr ähnlicher Fall passiert, mit ähnlichen Konsequenzen. Also, was passiert war, ist, dass in beiden Ländern Lösungen verwendet wurden, die eigentlich gut gedacht waren. Überprüfen von Leistungsverwaltung, von Leistungsbezug, das kannst du an sich gut automatisieren. Nur, man hat nach den ersten Tests in beiden Fällen gesagt, das funktioniert super, das lassen wir jetzt einfach drüber laufen. Und dann war niemand da, der durchgehend geprüft hätte, immer wieder geprüft hätte, was ist mit dem, was da jetzt rauskommt, ist das wirklich so? Und dieses Nachchecken wurde übersehen. Und dann ist es passiert.
Das sind natürlich sehr kritische Feststellungen zur künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist nichtsdestotrotz ein Trend, den man sich erfasst, wenn man so sagen kann, nicht erwehren kann. Wie ist das jetzt für die öffentliche Verwaltung? Ist das Nichtverwenden von künstlicher Intelligenz für die Zukunft überhaupt eine Option?
Ich glaube nicht, dass es eine Option ist. Ich glaube auch nicht, dass es wünschenswert ist. Also ich würde niemandem empfehlen, sozusagen einfach wegzuducken und zu sagen, ach ja, mein Gott, das wäre ähnlich, wie wenn man vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren gesagt hätte, ich schreibe mit der Hand weiter und verwende Schreibmaschinen nicht. Geht, ja. Aber nicht gut.
Ja.
Weniger effizient. Und bei künstlicher Intelligenz ist es ähnlich, wenn nicht sogar noch sozusagen radikaler, was sich durch diese Innovation ändert. Es hat das große Potenzial, das Leben leichter zu machen. Es hat das Potenzial, effizienter zu sein. Wir wissen ja, wie viele Leute in Pension gehen, wenn die Babyboomer jetzt in den nächsten Jahren in Pension gehen. Wir wissen, dass wir 40% nie im Leben ersetzen werden können. Wo kommen denn die Leute her, die diese Ausbildung haben, die Leute in der öffentlichen Verwaltung häufig einfach haben? Wir wissen, wenn wir aufs Budget schauen, auch das wird schwierig. Was überprüfen ist eine Sache, aber auf Dinge draufzukommen und wie ich vorher schon gesagt habe, ne, also so zu vertiefen dauernd in derartigen Datenmaterial, das sind unterschiedliche Sachen. Plus die eine Anwendung, wo es wirklich fast unmöglich wird, durch menschliche Arbeitskraft sowas zu ersetzen. Ich habe immer wieder, wenn wir Workshops gemacht haben, haben wir nachgefragt, naja, was wäre denn etwas, wo ihr sagt zu Beamten und Beamtinnen, wo ihr wirklich KI gut brauchen könntet. Also Dinge, die man wirklich selber schwer machen kann. Und dann sind Dinge gekommen wie aus einem großen Ministerium mit einer langen Digitalisierungstradition, was ja was Tolles ist an sich. Und die haben zu mir gesagt, wir haben eine Datenbank, die existiert jetzt seit 40 Jahren. Wir haben mehr als 100.000 Datensätze da drinnen. Generationen von Beamten haben da jetzt beschlagwortet.
Mhm.
Und man weiß, was das bedeutet, wenn es nicht nur jemand tut, der sehr gut eingeschult ist und wo ganz klar ist, was ein bestimmtes Schlagwort bedeutet. Es bedeutet, dass du das nicht mehr findest, weil nämlich die Leute verschiedene Schlagwörter erfinden oder zuteilen oder die anders interpretieren. Und irgendwann mal ist es vorbei. Und das ist zum Beispiel eine Anwendung, wo KI wunderbar helfen kann, weil du einfach in das File reingehen kannst mit KI. Du kannst dort eine Textsuche machen, du kannst durch den Zusammenhang von Worten interpretieren, worum es da drinnen wirklich geht und du kannst Vorschläge machen und das alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden und nicht irgendein armer Archivar muss sich da durchwühlen jedes Mal und Staub schlucken. Sobald es digitalisiert ist,
lässt sich das per Knopfdruck lösen. Das sind jetzt natürlich super schöne Beispiele für eine Verwaltungsebene, die weiter oben angesiedelt ist. Wie schaut es denn da bei Gemeinden und Städten aus? Wie kann eine Stadt oder eine Gemeinde künstliche Intelligenz anwenden? Kann man sich das so vorstellen, dass dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle irgendwie ChatGPT nutzen und dort Unterstützung kriegen? Oder wie kann man sich diesen Alltag der Anwendung von KI dann bei Fällen oder Anwendungsfällen, Beispielen in Städten und Gemeinden vorstellen?
Naja, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Die eine Sache ist, also Anwendungsfälle gibt es überall dort, wo es Dinge in großer Zahl gibt und wo du nicht unglaublich flexibel sein musst, was wir Menschen nun einmal einfach KI voraus haben im jetzigen Stand der Entwicklung. Mhm. Wir sind noch immer flexibler. Wenn es darum geht um Kundenkontakt, also wenn es darum geht um Kontakt mit Bürgern und Bürgerinnen, dann fällt schnell mal viel an. Das heißt, diese berühmte Chatbot-Lösung halt einfach, ne, die sich anbietet bei generativer KI, das ist etwas, das man dort, wo es nicht darum geht, eine rechtlich verbindliche Auskunft zu geben, sehr gut anwenden kann. Und warum nicht die rechtliche verbindliche? Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil generative KI, wie alle anderen Techniken auch, natürlich ihre Marken hat. Und eine Marke sind diese bekannten Halluzinationen, wo diese statistischen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Worten, die KI eben lernt, über sehr große Datenmengen, dann nicht notwendigerweise eins zu eins funktionieren. Es funktioniert mittlerweile schon ähnlich viel besser als im November 2022. Wer ganz früh eingestiegen ist bei ChatGPT, hat ganz lustige Antworten zum Teil bekommen. Und das ist mittlerweile unendlich viel besser geworden. Aber Rechtsverbindlichkeit wird man mit generativer KI, mit der Art und Weise der Technologie, die wir jetzt haben, also statistische Wahrscheinlichkeiten zwischen Wortzusammenhängen herstellen, die wird man nicht herstellen können. Also da gibt es dann Teile, wo du zwar unterstützen lassen kannst, es gibt Techniken, auch im Bereich der generativen KI, RAGs zum Beispiel, wo man bestimmte Datensätze dann hernimmt und diese sozusagen aus diesen Textbausteinen nimmt und die verwendet auch zur Unterstützung, wo du näher dran kommst, aber überprüfen wird es immer ein Mensch müssen. Die zweite Antwort wäre, weil Sie gesagt haben, die Beamten oder Verwaltungsangehörigen würden dann vielleicht mit ChatGPT arbeiten. Das geht natürlich. Aber bei ChatGPT muss man einige Dinge bedenken, so wie bei allen generativen KI-Anwendungen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass bei der freien Version von ChatGPT sagt es OpenAI selber, alles, was du fragst, wird als Trainingsdaten genommen. Das heißt, jede Anfrage, die du stellst, jedes Dokument, das du hochlädst, kommt in diesen Trainingsdatensatz von ChatGPT hinein und ist auch, wenn man hartnäckig genug ist und ein paar Techniken kennt dazu, abrufbar. Das heißt, ich lade von meiner Firma jetzt Budgetzahlen hoch, ich lade von der öffentlichen Verwaltung irgendwelche Personallisten hoch oder irgendwelche Anfragen von Bürgern und Bürgerinnen, wo Klarnamen drinnen sind oder es ist identifizierbar, wer es gemacht hat, dann ist das da drinnen und grundsätzlich nicht sicher und abrufbar. Würde auch verstoßen gegen die Datenschutzgrundverordnung, weil natürlich die Server von ChatGPT, von OpenAI, also dann von der Firma, tatsächlich in den USA liegen. Das dürften sie nicht bei derartigen Anwendungen und auch aus anderen Gründen gar keine gute Idee. Hingegen ChatGPT zu verwenden, um Textbausteine zu kreieren für allgemeine Anschreiben, damit man Dinge, die man auch selber machen kann, einfach schneller macht. Oder einen Brief überarbeiten lassen, wo jetzt keine Namen drinnen stehen und niemand identifizierbar ist und keine vertraulichen Daten drinnen stehen. Übersetzungen überprüfen, wenn man mal was zu tun hat, wo man was auf Englisch schreiben muss und man ist im Englischen nicht so sattelfest zum Beispiel. Das sind Dinge, die unbedenklich sind und wo es auch nichts ausmacht, wenn irgendwas in den USA landet. Natürlich wäre es trotzdem schöner, wenn man die professionelle Version nimmt, wo OpenAI zumindest verspricht, dass sie das nicht tun, diese Frage und die Daten, den Trainingsdatensatz hinzuzufügen, wobei ich da auch gleich wiederum sagen würde, so hundertprozentig vertrauen tue ich ihnen nicht. Wir hatten schon mehrere Fälle, wenn Sie sich erinnern, auf Apple, Siri, der Chatbot, der noch vor generativer KI war, oder auch von Amazon, wo einfach in Form eines kleinen Lauschangriffs in Wirklichkeit die Leute zugehört haben, wie die sprechen und dann wie dann findige Techniker draufgekommen sind, Moment einmal, die hören ja offensichtlich zu, darauf geantwortet haben, das ist nur zu Trainingsdaten und das ist auch nicht oft. Bis man dann später nachgewiesen hat, das ist aber schon relativ oft und dann haben sie gesagt, ja okay, es ist schon öfters, aber es ist nur zu Trainingsdaten und das war immer so eine Defensivstrategie. Man kann auch dazu sagen, sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Also ich wäre da sehr vorsichtig, mit was man wo hochlädt und unter welchen Bedingungen. Aber grundsätzlich sind solche Anwendungen denkbar, wenn man immer vorher eben überprüft und nachdenkt, auf was man achten muss. Und da gibt es auch verschiedenste Hilfsmittel, die man zu Rate ziehen kann. Es gibt die KI-Guidelines des Bundes. Es gibt den Leitfaden Digitale Verwaltung, KI-Ethik und Recht, den wir vom AIT, AI Ethics Lab, im Auftrag von BMKs rausgebracht haben, jetzt schon in der zweiten Auflage, im Jänner rausgekommen. Da gibt es dann Anhaltspunkte einfach, auf was musst du schauen, was sind rechtliche Themen, die du bedenken musst, was sind ethische Themen, die du bedenken solltest. Du bist ja deinen Bürgern und Bürgerinnen in Pflicht über das Recht hinaus im Prinzip. Ja. Da geht es ja nicht nur um das Einhalten des Rechts, natürlich, das ist der Grundstock des Arbeitens in der Verwaltung, das Legalitätsprinzip, aber es geht ja darüber hinaus. Du willst ja auch niemandem Schaden zufügen, auch wenn es rechtlich sozusagen möglich wäre. Das ist ja nicht im Sinn der Verwaltung.
Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung eignet sich besonders dann, wenn es große Mengen an Daten gibt, um die zum Beispiel zu analysieren. Jetzt haben wir in Österreich natürlich nicht nur so große Einheiten, sondern auch kleinere Gemeinden mit, sagen wir mal, 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie schaut es denn dann bei denen aus? Ist es dann für die ratsam, nur quasi für zum Beispiel Briefe, Übersetzungen, wenn es notwendig ist, künstliche Intelligenz zu verwenden? Spielt Kooperation mit anderen Gemeinden vielleicht eine Rolle oder ist KI für die eigentlich im Moment vielleicht auch kostentechnisch überhaupt gar kein Thema?
Die Kosten wären sie im Moment eigentlich für generische Lösungen gar nicht so teuer ist ein Zugang zu ChatGPT zum Beispiel jetzt irgendwie nicht. Oder auch zu europäischen Lösungen. Die Frage, die sich stellt, ist sozusagen, was du dir sparen kannst im Arbeitsalltag. Also wenn du einen Fuhrpark hast, das wird bei 5 Personen wahrscheinlich jetzt nicht so ins Gewicht fallen, dann kannst du den verwalten. Wenn du einen Dienstplan aufstellen musst, hast du jetzt, wenn du ein bisschen größeres Gemeindeamt hast, häufig ein bisschen mehr Qual als Wahl, weil was man alles mitbedenken muss, wer jemals so versucht hat, einen Dienstplan aufzustellen, weiß, wovon ich spreche, ist schon der ziemliche Hit. Und auch da kannst du zum Beispiel etwas tun, da gibt es Lösungen, wo du einfach Hilfe an die Hand bekommen kannst. Kommunikation ist, wie gesagt, auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn wir über Kommunikation sprechen, diese Ansprechbarkeit gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen zu erhöhen. Also kleine Gemeinden haben jetzt nicht Sprechstunden 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag. Das geht sich nicht ganz aus. Ein Chatbot kann ich ins Internet reinhängen und der ist 7 Tage die Woche, 24 Stunden da. Der kennt keinen Urlaub, der kennt kein Weihnachten, der ist vorhanden. Ja. Also für Auskunftstätigkeiten ist das eine interessante Sache. Es gibt ja auch jetzt schon interessante digitale Lösungen zur Kommunikation mit Bürgern und Bürgerinnen, Apps. Die werden auch sicher ausgebaut werden unter Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wenn man schaut, wie das andere Länder zum Beispiel tun, gibt es eine Reihe von Pilotprojekten auch für Dinge, die einem manchmal auch die Haare zu Berge stehen lassen. Also ich habe mein Einfamilienhaus renoviert vor ein paar Jahren und ich bin auf das Phänomen der Bauvorschriften gestoßen. Also alle von Ihnen, die jemals versucht haben, irgendwas zu renovieren, werden vielleicht auch hier wissen, wovon ich spreche. Bauvorschriften, das ist wirklich ein ganz spezielles Gebiet und eine, ich brauche einen Doktor in Mathematik, um da durchzusteigen. Das ist unglaublich. Da gibt es jetzt auch schon Anwendungen, wo man vorbereitende Entscheidungen, wiederum immer nur vorbereiten, nie die KI die Entscheidung treffen lassen, vorbereitende Entscheidungen durchführen kann. Da gibt es Pilotprojekte in verschiedenen Ländern. Ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist in Österreich. Ich entnehme einem kürzlichen Interview mit dem Vertreter des Gemeindebundes, dass der auch das angesprochen hat, das Thema. Und ich verstehe, wie gesagt, dass Häuselbauer genau, wovon er spricht. Also dort auch, wo die Komplexität recht groß ist. Aber wie gesagt, Achtung, du brauchst halt auch dann einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die diese Komplexität trotzdem nachvollziehen kann und den Bescheid durchschaut und schaut, ob die KI tatsächlich sinnvoll interpretiert hat, die Vorschriften und die Bauordnungen, die ja dann auch wieder Spezifika aufweisen in den einzelnen Bundesländern und in den Gemeinden. Aber es ist ein Thema. Ja. Also das sind Dinge, wo wir jetzt vordringen, Schritt um Schritt, und da werden viele Sachen erleichtert werden. Aber was ganz wichtig ist als Botschaft ist, das wird nicht bedeuten, dass jetzt jemand, der weniger weiß als der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin, die das jetzt bearbeitet, dass der oder die dann mit Hilfe einer KI Dinge bewältigen kann, die er oder sie vorher nicht bewältigen hätte können. Im Gegenteil, das Qualifikationsniveau muss mindestens gleich groß bleiben, damit eben diese Dinge nicht passieren können, die in anderen Ländern halt auch schon passiert sind, wenn was aufgegangen ist.
Also diese fachliche Expertise, selbstverständlich, auch wenn man sich von der KI unterstützen lässt, muss nach wie vor gegeben sein. Und dann stelle ich mir vor, dass es bei der nicht bleibt. Weil wenn ich eine KI in Anwendung bringen möchte, dann brauche ich ja auch eine dementsprechende technische Expertise, sprich Infrastruktur. Das beginnt bei der Internetgeschwindigkeit von mir aus, weil die vor allem in den letzten Jahrzehnten ja oft ein riesengroßes Thema war und heute auch oft noch im ländlichen Bereich ist. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen natürlich auch dann die entsprechenden Systeme bedienen können und auch wissen, was sie eingeben und wie sie mit den Daten umgehen, die die künstliche Intelligenz dann tatsächlich ausspuckt. Neben diesen technischen Herausforderungen, wie teuer, also wir wissen jetzt, ChatGPT ist für eine Person durchaus finanzierbar, selbst auch für kleinere Gemeinden. Also es kommt dann wahrscheinlich auf die Anwendung drauf an. Wenn man sowas implementieren will in einer Gemeinde, ist das finanziell eine große Herausforderung? Wie würden Sie das einschätzen?
Also, wie gesagt, diese ChatGPT-Lizenz kostet, je nachdem, was sie umfasst, irgendwo zwischen 50 und 300 Euro pro Person. Also, das ist jetzt irgendwie das geringere Problem und da gibt es auch noch günstigere Lösungen. Und auch die Hardware ist jetzt nicht mehr so das Problem. Die Leitung ist sehr wohl ein Problem, weil wenn du nicht groß genug bist als Gemeinde, dass du, und das empfiehlt sich jetzt wirklich wahrscheinlich eher für Städte und nicht für Gemeinden, dass du dein eigenes High-Performance-Cluster irgendwo installierst, in Form von einem Rechner oder einem Rechnerzentrum, einen kleinen, was natürlich bedeutet, da ist dann alles wirklich sicher, weil das ist dann alles in deiner Hand, das ist, da gibt es niemanden, der Trainingsdaten irgendwohin aufnimmt. Aber wenn du das nicht kannst, was die meisten nicht können werden, dann ist tatsächlich das Thema, dass du eine gute Datenleitung haben musst, weil du ja kommunizieren musst mit Serverzentren, die irgendwo in der Welt verstreut sind. Und auch wenn sie in Europa sind, stehen viele von denen nicht ums Eck in Österreich. Wenn du etwas ausprogrammieren lässt und es ist eine kleine Lösung, dann reden wir da auch nur von ein paar tausend Euro. Das ist jetzt auch noch immer nicht die Hölle. Bei anderen Dingen wird sich's vielleicht lohnen, dass man ähnlich, wie man das in anderen Bereichen ja auch so macht, auf der Gemeindeebene über Kooperationen Lösungen zu erarbeiten, die dann mehreren Gemeinden zur Verfügung stehen. Eine Sache, die man auf jeden Fall kooperativ wird lösen müssen, ist etwas, das Sie gerade angesprochen haben vorher. Sie haben ja die technische Seite angesprochen, aber auch die Wissensseite sozusagen auf Seite der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da wären wir jetzt noch einmal beim AI-Act zurück. Mhm. Der AI-Act tritt ja stufenweise in Kraft. Er ist grundsätzlich in Kraft getreten mit dem August 2024 und voll in Kraft treten wird er im August 2027. Aber dazwischen gibt es halbjährlich so Schritte. Und der erste Schritt war tatsächlich am 2. Februar 2025, als nicht nur bestimmte Anwendungen, die in einem eigenen Annex da drinnen genannt werden und die von der österreichischen Verwaltung üblicherweise nicht angeredet werden würden ohnehin. Aber der zweite Punkt drin, neben diesen verbotenen Anwendungen, dass die jetzt tatsächlich verboten sind, ist, dass KI oder AI Literacy, wie es da drinnen so schön heißt im Originaltext, also eine Art von ausreichendem Wissen über künstliche Intelligenz herzustellen ist in allen Organisationen, die künstliche Intelligenzanwendungen und Systeme entwickeln, in Verkehr bringen oder verwenden. Das ist dann schon bald einmal ziemlich alles.
Das heißt dann, man braucht einen KI-Führerschein oder kann man sich das so vorstellen?
Man kann sich das durchaus so vorstellen. Und der Vergleich ist auch wirklich gut, weil ich spreche mal mit Leuten und die sagen, ja, und da muss ich alles mögliche wissen drüber und so. Und ich sage dann immer, naja, aber du setzt ja auch jetzt deinen 12-jährigen Sohn in ein Auto hinein und sagst, geh, führ mich doch bitte mal zum Arzt, weil heute geht's mir nicht so gut. Das tust du auch nicht, weil der hat noch keinen Führerschein. Und auf den ist der Vertrauensgrundsatz nicht anzuwenden. Und aus verschiedensten Gründen tust du das nicht. Warum würdest du dann das mit einer relativ mächtigen Technologie machen, wie künstliche Intelligenz, wo auch eben einiges schiefgehen kann? Und der europäische Gesetzgeber hat genauso etwas im Sinn gehabt, als er eben diesen Passus erlassen hat, wo dann eben diese AI-Literacy definiert wird als, du sollst wissen, wie ansatzweise oder grob, in groben Zügen wissen, wie künstliche Intelligenzanwendungen, die du verwendest, funktionieren. Also das müssen jetzt nicht alle Softwareentwickler werden plötzlich. Aber man soll eben einige Grundzüge wissen. Was ist die Rolle von Trainingsdaten? Wo kann ein Bias entstehen, eine Verzerrung bei der Ausgabe? Wenn ich als Trainingsdaten 90% Frauenbilder irgendwo reintue in ein Programm, das Menschen erkennen soll und nur 10% Bilder von Männern, dann wird das wesentlich besser Frauengesichter erkennen als Männergesichter. Das würde man Bias nennen jetzt. Also eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit und verzerrte Möglichkeiten, sozusagen Dinge zu tun. Man muss auch, sagt der europäische Gesetzgeber, entscheiden können oder verstehen können, was schiefgehen kann eben. Das heißt, du hast dann ein Minimum an Wissen, das du zur Anwendung bringen kannst, wenn du mit diesen Lösungen arbeitest. Und das halte ich jetzt grundsätzlich für sehr vernünftig. Und ja, wenige Institutionen sind tatsächlich am 2. Februar 2025 so weit gewesen und amüsanterweise auch die europäische AI Office noch nicht, weil auch die haben noch nicht das Material vollständig herausgegeben, was sie gesagt haben, dass sie tun würden, wo man sich dann jetzt schlau und kundig machen kann, wie diese Literacy herzustellen ist. Noch einmal der Verweis auf diesen Leitfaden digitale Verwaltung. Da haben wir, glaube ich, eine Reihe von Informationen dazu drinnen. Also ich denke, was man jetzt erwarten kann, ist, dass die Verwaltungseinheiten begonnen haben, jetzt das herzustellen, vor allem die größeren. Also vom Bund und vom Land würde ich jetzt erwarten, dass eigentlich die großen Verwaltungseinheiten dort begonnen haben, diese KI-Literacy herzustellen. Und wahrscheinlich, oder es ist ganz sicher notwendig, vor diesem vollständigen Krafttreten von dem AI-Act, das wirklich komplett herzustellen. Also auch die kleinen Einheiten in den kleineren Gemeinden, dann nachher die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis dahin schon einmal durch ein kleines Training durchgehen haben lassen.
Digitale Verwaltung 2.0. Den Link zum Download finden Sie in den Shownotes.
Man kann kurz zusammenfassen, AI bietet für die öffentliche Verwaltung, insbesondere auch Gemeinden und Städte, ein großes Potenzial. Man muss aber enorm auf der Hut sein und wissen, wo, wann und wie man künstliche Intelligenz anwendet. Es kann ja natürlich auch passieren, und das ist schon meine Abschlussfrage, es kann ja auch passieren, wenn man so ein Programm von künstlicher Intelligenz einsetzt, dass man sie dann einfach in eine gewisse Abhängigkeit begibt, und das soll natürlich nicht passieren. Wie kann man dem vorbeugen?
Nee, die Abhängigkeit kann mehrfach passieren. Das kann eine technische Abhängigkeit sein. Die haben wir ja im Bereich der Digitalisierung uns erworben im Laufe der Zeit. Wir sind alle abhängig von Microsoft in Wirklichkeit, weil jeder verwendet Microsoft Office-Applikationen. Und die wenigen Städte, die versucht haben, Linux zu verwenden und alternative Anbieter, sind meistens irgendwann umgestiegen, weil halt das Serviceangebot von Microsoft einfach sehr gut war. Das heißt, auf der technischen Seite muss man aufpassen, dass das Gleiche nicht noch einmal passiert. dass man versucht, die Augen offen zu halten und zu schauen, welche Integrationspfade ergeben sich, zum Beispiel über diese Themen der Interoperabilität, also sind bestimmte Formen von Daten für mehrere Systeme lesbar und nicht nur für ein bestimmtes System lesbar. Wer zu Hause einen Reader hat von Amazon, weiß, dass du ein Datenformat verwendest, du nur dort lesen kannst, bei den Kindle-Readern, und bei allen anderen kannst du es nicht verwenden. Wer einen offenen hat, also wer PDFs lesen kann, der Reader, oder das EPUB-Format, der kann die von allen Bibliotheken verwenden. Und das ist auch ein Beispiel, das kann dann natürlich auch technisch passieren. Und auf der anderen Seite kann es passieren in Bezug auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dieses vorher schon mehrfach angesprochene Wissen. Wenn ich meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter weiterhin schule und darauf Acht gebe, dass sie in den Sachthemen firm sind, so wie das bei uns jetzt im Regelfall in der Verwaltung einfach so ist, weil wir ein System haben, um das zu tun. Wir haben Akademien, wir haben Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen. Dann ist das auf einer Seite mal abgedeckt und auf der KI-Seite ist das ähnlich. Du musst einfach schulen weiterhin. Das haben wir jetzt schon müssen. Das wird jetzt nicht anders werden. Man muss vor KI keine Angst haben. Das ist eine Technologie, wie viele andere auch. Was man tun sollte, ist eben genauso, wie wir begonnen haben, elektrische Schreibmaschinen irgendwann zu verwenden und irgendwann dann Computer verwendet haben und dann irgendwann von den Mainframes rübergegangen sind auf PCs, die jeder im Büro stehen haben konnte und jetzt meistens Notebooks oder Tablets verwenden, also tragbare Geräte. Genauso ist KI jetzt eine weitere Entwicklungsstufe von Digitalisierung. Und ich würde dir angstfrei begegnen und halt einfach daran denken, dass Sachen schiefgehen können, so wie schon bisher Sachen schiefgehen konnten. Und wir haben auch gelernt, im Bereich der Digitalisierung darauf zu achten, dass wir unsere Floppy Disks und später unsere tragbaren Festplatten und später unsere USB-Laufwerke und mittlerweile unsere Daten auf der Cloud ein bisschen vorsichtig behandeln und nicht überall im Wirtshaus liegen lassen, sondern darauf achten, dass die eben bei uns bleiben oder im Büro bleiben. Und das ist auch nichts anderes. Es ist einfach ein weiterer Schritt.
Ein wunderschönes Schlusswort. Keine Angst vor der künstlichen Intelligenz. Herr Bilbauer, danke für die Zeit. Danke für die interessanten Einblicke und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke sehr.
Wenn Ihnen diese Folge von KDZ im Dialog gefallen hat, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und Ihr Abonnement. Weitere Informationen über unsere Podcasts und unsere Arbeit für die öffentliche Verwaltung finden Sie auf unserer Website www.kdz.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.